2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Es ist Mittwochabend und tatsächlich fast genau 19.10 Uhr. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spiel des Ausgabe unseres Auswärtsspiels gegen Jahn Regensburg. Das Spiel des 22. Spieltages der 2. Bundesliga aller Zeiten findet am Samstag, dem 12.02. um 20.30 Uhr im Jahnstadion in Regensburg statt. Dabei empfängt der Tabellenneunte aus der Oberpfalz den Tabellenzweiten vom Millantor. Mein Name ist Kasche und bei Twitter findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Ding Dong Werbung. An dieser Stelle möchte ich wie immer kurz Werbung für unseren Sponsor machen. Die Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg unterstützt den Millantor Podcast schon eine ganze Weile. Explizit seit dieser Saison das VDS-NDS-Format. Ich will euch heute mal eines der Standardbiere empfehlen, da ich ein bisschen erkältet bin und gerade kein Alkohol trinke. Und zwar die Schieber-Serie. Das sind Single Hop India Pale Ales. Die Biere der Single Hop India Pale Ales, also Schieber-Serie, braut die Kreativbrauerei identisch ein. Sie unterscheiden sich nur in der Hopfensorte, die immer wieder spannende Aromen in das Bier bringt und so beweist, dass Hopfen so viel mehr kann, als nur bitter zu sein. Die Bandbreite der Aromen erreicht dabei Erdbeer-Melonennoten bis hin zu Minze oder Menthol. Derzeit verfügbar ist das Schieber Komet. Cheers, sag ich mal. Mehr zur Kervida Kreativbrauerei findet ihr unter kervida.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und denkt bitte daran, dass ihr bitte Bier wie alle alkoholischen Getränke verantwortungsvoll genießt. Werbung Ende. Und zurück zum Sport. Wir spielen am Samstagabend gegen den Jahn aus Regensburg. Und wie immer in meinen VDS-Folgen schaue ich einmal kurz auf die Bilanz gegen unseren Gegner. Und die sieht eigentlich ganz okay, ziemlich ausgeglichen aus. Bisher gab es 11 Spiele in der 2. Liga gegen den Gast aus der Oberpfalz, von denen wir 4 gewinnen, 3-mal unentschieden und 4-mal verloren haben. So wirklich ausgeglichen. Kommen wir nur zu unserem Gast, der Fan des Vereins aus Bayern ist. Einige Hörern wird er aus der letzten Saison vielleicht noch bekannt sein. Hey Robert, stell dich doch bitte unseren Hörern, die dich nicht kennen, kurz selber mit unseren klassischen Vorstellungsfragen vor. Wer bist du? Wie bist du zum Jahn gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Servus zusammen, ich bin der Robert und ja, ich habe den Turmfunk mitgegründet. Das ist das Fanradio vom SSV Jahn Regensburg. Bin mittlerweile Host unseres Podcasts 1889 FM. Das habe ich verantwortungsvoll übernommen, weil der Stefan keine Zeit mehr hatte und sich anderen Projekten gewidmet hat, wie ich Jahn-Fan geworden bin. Und gute Frage, eigentlich eine sehr witzige Geschichte. Ich habe zwar in der Jugend schon ab und zu mal gerne Jahn gespielt, war aber jetzt halt nicht so präsent in meinem Hirn. Und als ich dann zum Studieren dorthin gezogen bin, habe ich eine Wohnung gleich in der Nähe vom alten Jahn-Stadion bekommen. Das war ja mitten im Wohngebiet. Und samstags war ich aber hungrig und bin dann dahin und habe mir meine Apfelsemmel und Schnitzelsemmel gekauft. Und habe mir dann auch die Fußballspiele angeschaut und wurde dann irgendwie so langsam, aber sicher zum Jahn-Fan. Und als es dann hieß, wir wollen den Fanradio gründen, bin ich da einfach mal hin und habe es mitgegründet und bin seitdem dabei. Habe eben auch den Regionalliga-Abstieg mitgemacht. Auch da haben wir weitergefunkt. Da waren wir ja quasi dann auch sogar die Medienabteilung vom Jahn, weil wir nicht mehr so viel Geld hatten. Und dann sind wir durchmarschiert durch die 2. Liga und hier sind wir.
Ja, das ist schön. Schön kurz und knapp. Auch vor allem sehr schön das doch relativ provinzielle Verhalten eines Fans wenn man eben anwohnt, zu einer Bier- und Bratwurst vorbeigeht. Ach, dann nehme ich Fußball nochmal mit. Ist auch sehr schön. Schön, dass du dabei bist, Robert. Den Link zum Podcast findet ihr natürlich im Blog und in den Shownotes. Bevor wir zum Spiel am Samstagabend kommen, würde ich gerne mal auf eure Hinrunde zurückblicken. Wir sind jetzt zwar schon das ist jetzt der 4. Spieltag in der Rückrunde, aber lass uns doch nochmal zurückblicken. Was hast du dir eigentlich vor der Saison ausgerechnet? Ihr hattet 9 Neuzugänge, wobei da Steve Breitkreuz, glaube ich, der bekannteste war. Und der spielt schon eine entscheidende Rolle bei euch in der Abwehr. Ne? Mit 3 Treffern nicht ganz ungefährlich. Ebenso Sapret Singh. Eine echte Verstärkung, bester Vorlagengeber der Liga, 7 Vorlagen. Was hast du dir vor der Saison ausgerechnet? Erzähl mal.
Also ehrlich gesagt war vor dieser Saison eher die gechillteste. Also ich hatte ja bis jetzt am wenigsten Angst vor dem Abstieg. In dieser Saison, da waren die anderen Saisons schon ein bisschen haariger, weil wir eben nicht so einen Riesenumbruch hatten vor der Saison wie sonst. Der namenswerteste ist Stolze, der gegangen ist. Der ist zu Hannover gegangen, aber da hat er jetzt auch nicht die krassesten Leistungen. Und er war auch letztes Jahr jetzt nicht der Wichtigste bei uns, weil er so oft verletzt war. Wir haben es also auch ohne ihn geschafft, nicht abzusteigen. Und ja, dann war mir eigentlich klar, wenn man so ein paar kleine Verstärkungen bekommt, wir können ja nie wissen, wie die einschlagen, weil wer schaut sich schon die zweite Mannschaft vom FC Bayern München an oder so. Dann haben wir da ja gute Chancen, nicht abzusteigen. Die einzige Sorge, die ich halt hatte, war, dass diese zweite Liga so nominell groß besetzt ist und halt, keine Ahnung, jemand wie Ingolstadt, die jetzt auf dem letzten Platz sind, vielleicht doch nochmal 20 Millionen in die Hand nehmen, um ja in der Liga zu bleiben. Aber offensichtlich haben sie es nicht getan, haben sie auch schlechte Arbeit geleistet. Und andere, ja, und jetzt haben wir uns halt so ein bisschen mittig positioniert. Und wie du schon gesagt hast, ja, die Hinrunde, ja, wir sind halt super gut gestartet. Das war halt ein ziemlich guter Vorteil für uns.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ne? Seit in den ersten 7 Spieltagen wart ihr Erster und Zweiter. Dann haben wir euch entthront, muss ich mal so sagen. Aber seitdem ging es ja so kontinuierlich zwar bergab, aber ihr bleibt immer noch in der oberen Tabellenhälfte. Seid so bis zum 8. 9. Jetzt seid ihr auf dem 9. Vorher wart ihr die ganze Zeit lang auf dem 6. Wenn wir uns oben festgesetzt haben, führ uns doch mal kurz durch eure Hinrunde. Ihr habt sehr stark begonnen. Wie kommt es denn dazu, dass dann nicht so durchgezogen wurde?
Ja, das ist dann schon auch irgendwie eine Kadergeschichte. Also ich muss sagen, wie gesagt, wir hatten keinen großen Umbruch. Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung, haben jedes Spiel in der Vorbereitung gewonnen oder unentschieden gespielt. Und dann sind wir da halt mit einer breiten Brust raus und sind auch auf Gegner getroffen, die eben noch nicht so weit waren. Kiel hatte einen riesen Umbruch, dadurch, dass sie letztes Jahr so weit im DFB-Pokal gekommen sind und in der Relegation waren, wurden die ja auch quasi weggekauft, hatten nicht so viel Zeit, ihren Kader aufzustellen. Hatten dementsprechend wenig Vorbereitung. Die haben halt dann gleich mal weggeknallt. Dann kam Schalke, die waren noch total im Abstiegsschock. Das war alles sehr angenehm. Ja, Darmstadt war noch nicht im Fluss. Deshalb hat halt einfach uns alles in die Karten gespielt, dadurch, dass wir eben so eine gute Vorbereitung hatten, wenig Umbruch. Und man muss sagen, viele Spieler, die halt jetzt langsam in der zweiten Liga merken, oh, das ist doch noch ein anderes Tempo, hatten da halt noch so Euphorie wie Conny Faber zum Beispiel. Den haben wir von Freiburg 2 gekauft aus der Regionalliga und der hat die ersten 5 Spieltage die zweite Liga da auf der Außenbahn zerstört, sage ich mal, totgelaufen. Und jetzt merkt man halt, die Gegner stellen sich immer mehr auf ihn ein, hauen ihn auch mal auf die Socken. Er ist halt noch ein Hemd, sagt man es mal so. Also er kann schon noch ein bisschen was im Kraftraum machen. Sowas passiert halt dann auch immer und der Jan wird dann generell sowieso unterschätzt und dann spätestens nach dem 4-1 gegen Schalke hat man uns halt dann auch irgendwann mal ernst genommen und sich dementsprechend auch auf unsere Mannschaft eingestellt. Und man muss sagen, irgendwann ist uns dann auch die Kraft ausgegangen, zu viele Spieler verletzt, viele Spieler eben nicht in Form gewesen. Schwarz zum Beispiel, auf dem wir hohe Stücke gehalten haben, ist auch der erste Spieler seit 100 Jahren gefühlt, für den wir, glaube ich, Ablöse gezahlt haben. Der hat da auch immer mal wieder ganz gute Spiele gemacht, ist dann durch kleinere Verletzungen ja rausgekommen. Der ist jetzt so gut wie gar keine Option mehr. Wie gesagt, der Faber auf der Außenbahn ist keine Option. Zuletzt hat man dann auch immer wichtige Sperren und man merkt halt einfach, wenn nicht die nominelle Elf auf dem Platz steht, sind wir einfach kein Top-Team. Ja, also es ist einfach.
Ja, das brachte, würde mich eigentlich fast schon zu meiner nächsten Frage bringen. Das ist halt auch schon ein bisschen auffällig, weil ihr nach den ersten Spieltagen dachte ich so, oh, ihr spielt aber über eurem Niveau. Ja, also das ist zu hoch gegriffen, aber dann waren die Ergebnisse halt auch so klar deutlich, ja. Wenn man jetzt aber so die letzten 9 Ligaspiele sich jetzt in Replik anschaut oder die letzten 5 der Hinrunde, da habt ihr, glaube ich, nur ein Spiel von den letzten 5 in der Hinrunde gewonnen. Puh, da habe ich mir gedacht, so ja, das ist dann doch ganz schön bergab gegangen. Ne? Also jetzt in den letzten 9 Ligaspielen habt ihr nur zwei gewonnen, seid auf Rang 9 abgerutscht, habt 24 Punkte, 7 Punkte Rückstand auf die Aufstiegszone. Das ist jetzt für euch auch nicht, ja nicht das Ziel gewesen, dass ihr im Aufstieg mitspielt, klar. Bist du denn mit der aktuellen Situation so nach 21 Spieltagen dennoch zufrieden?
Prinzipiell bin ich schon zufrieden. Mir sorgen jetzt eher die nächsten 3 Spieltage, weil da könnte man nochmal weiter abrutschen. Aber ansonsten gibt es halt nur so Kleinigkeiten, was mich halt geärgert hat. Also eben das, also zum einen die Niederlage gegen Hansa Rostock in der Liga und das Pokalausscheiden gegen Hansa Rostock, das war halt so unnötig. Da sind wir auf, ja, zu naiv und vielleicht sogar schon ein bisschen zu selbstbewusst aufgetreten. Und dann ist uns die, ja, die Courage verloren gegangen und haben dann zweimal gegen Hansa Rostock völlig unnötig verloren. Ärgert mich immer noch total. Ansonsten haben wir aber unsere, ja, Pflichtaufgaben teilweise schon erfüllt. Also, dass du gegen Dynamo Dresden dann gewinnst und gegen Sandhausen eben in dieser Negativspirale. Das ist das Minimumziel. Da kann man dann der Mannschaft wenigstens sagen, okay, wenigstens das Minimumziel erreichen sie. Aber zum Beispiel die Niederlage gegen Holstein Kiel jetzt vor 2 Wochen, oder 3 Wochen wegen dieser Länderspielpause da, war halt total unnötig, ja. Also Holstein Kiel hatte die schlechteste Leistung, die sie jemals bei uns im Stadion gezeigt haben, und wir schaffen es einfach nicht, die da festzuspielen, ja, obwohl wir in Führung gehen. Und genauso auch bei Schalke, da haben wir eine fantastische Leistung hingelegt. Da kann man der Mannschaft wirklich wenig vorwerfen. Aber dass wir halt dann wieder 10 Minuten so naiv spielen, dass wir dann das 2-1 kassieren und dann überhaupt gar kein, also, und dann Schalke das halt einfach zu Tode verwaltet. Und wenn wir noch nicht gut genug sind, da noch 2 Tore oder ein Tor zu schießen, das ist halt brutal bitter. Aber solche Spiele hat man halt immer dabei. Das Darmstadt hat man, ist jedes Jahr so, dass wir 1 gewinnen, 1 verlieren.
Glaube ich.
Ja, und, ja, also prinzipiell 9. Platz ist immer noch super gut. Und wenn wir am Ende, also minimal, also maximal Ziel sollte sein, einstelliger Tabellenplatz, hoffe ich, dass wir es auch erreichen. Aber ich persönlich wäre auch mit dem 11. oder 12. oder sowas zufrieden.
Ja, die Liga ist halt mega ausgeglichen und stark geworden, ne? Also jetzt, wo sich Bremen und Schalke so ein bisschen mit der Situation hier arrangiert haben, selbst dieser Verein, der komische Verein aus der Vorstadt, der langsam Spielkultur entwickelt, das wird schon, ist schon echt harte Nummer jetzt. Du hast es ja eben erwähnt, ihr habt im letzten Spiel, ihr habt jetzt am letzten Wochenende gegen Schalke gespielt, 2-1 verloren. 2-1, ne?
War richtig. Ja.
Genau. Was da aufgefallen ist, das hatte der euer Sportdirektor, wir haben uns im Vorgespräch darüber gestritten, heißt er jetzt Roger oder Roger? Ich nenne ihn Roger, du kannst ihn gemeint wie Roger nennen. Der hat im Interview mit der Mittelbayerischen Zeitung angemerkt, dass euch eben auch im Dezember die geistige Frische und die notwendige Gier gefehlt hat. Der sagte, er hätte zwar gut gespielt, aber so dieses Mentale und das Wollen hätte gefehlt. Im Podcast hast du dazu gesagt, dass es immer diese kleinen Fehler in der zweiten Halbzeit sind, die euch die Punkte kosten. Ist das, woran liegt das? Seid ihr nicht fit genug? Hat Milat Šeligović die Mannschaft nicht fit genug gekriegt, oder ist es ein Mentalitätsproblem?
Ja, das kann man halt so von außen echt schwer sagen. Wir können ja auch nicht mehr zu den Trainings, und ich war jetzt auch eine mittelgroße Trainingskippitz. Aber ja, jetzt nehme ich was vorweg, was ich eigentlich gerne erst im nächsten Podcast bei uns verkünden wollte. Ja, also vielleicht ist es doch letztes Jahr, also zu dieser Saison, ist unser Fitnesscoach, mit dem wir durch die Regionalliga eben bis zur zweiten Liga hochmarschiert sind, gegangen aus privaten Gründen, weil er auch mal Urlaub haben wollte, der Andi Gehlen. Vielleicht haben wir den tatsächlich nicht so adäquat ersetzt in dieser Konditionsphase. Aber es liegt natürlich auch an, ja, dass du keine Spieler mehr reinbringen kannst in der zweiten Halbzeit, weil so gern ich die Leute mag, aber ich meine, wenn wir jetzt Kaliskana und Magridis einwechseln, da bekommt kein gegnerischer Trainer der Kopf zerbrechen. Und uns fehlen halt, wenn nicht alle fit sind, und ihre Top-Leistung abruft, fehlt uns dann halt dann doch die Breite. Und man muss sagen, Kennedy zum Beispiel, der war ja jetzt auf WM-Qualifikation, hat mit Kanada alle seine 3 Spiele gewonnen, hat 3-mal gespielt, 2-mal durch, glaube ich. Den haben wir dann eben nicht einsetzen können, weil er eben erst am Freitag oder was mit dem Flugzeug aus Kanada gekommen ist.
Ja.
Das wäre auch eine wichtige Option gewesen, vor allem um das 1 zu 0 zu halten, sage ich mal, weil der gewinnt halt dir jeden Zweikampf da hinten weg. Und dann hättest du noch Optionen zumindest im Defensiven gehabt. Und wie gesagt, vorne fehlt es halt auch komplett, weil Schwarz eben wäre jemanden, den man noch bringen könnte, wenn man jetzt sich das 2-1, wenn man dann noch aufs 2-2 geht, aber das hat halt gefehlt. Und dann hat uns Salah eben auch als Gelb gesperrt gefehlt, und man hat ja gesehen, die Schalke haben nur über die Seite von Faber angegriffen. Da ist ja dann auch das Foul gefallen, das zum 2-1 geführt hat. Also, wie ich schon gesagt habe, also wenn nicht alle 11 fit sind und da sind, dann sind wir einfach kein, dann können wir Schalke einfach nicht immer nicht schlagen. Das sieht halt einfach schlecht aus. Dass es dann unglücklich gelaufen ist, wir hätten es 2-0 machen können mit Bukalfa. Zweimal hat er einen Fernschuss rausgehauen. Und einmal ist er knapp vorbei, abgefälscht, und einmal direkt an die Latte. Und dann kassieren wir das 1-1. Dann ist halt vorbei für uns. Ich hätte es gern gesehen, natürlich, wie es mit dem 2-0 gelaufen wäre, ob wir dann auch eingebrochen wären oder ob wir es dann endlich mal verwaltet hätten.
Ich habe mich mal mit Tim unterhalten, mit unserem Datenspezi, der sich ja schon ein bisschen in der Analyse auskennt. Und der sagte mir, dass ihr allgemein eher wenig Pässe spielt, dafür viele lange Bälle, und dass ihr im gegnerischen Strafraum die wenigsten Pässe aller Teams in der zweiten Liga zum Mitspieler bringt. Ist das eine mangelnde Qualität, oder ist das beispielsweise das Momentum, dass Albers so ein Mörder-Kopfballspieler ist, dass ihr ihn versucht, da anzuspielen? Ich verstehe es auch nicht, weil ihr habt so viele verschiedene Torschützen, seid also total schwer ausrechenbar mit 15 verschiedenen Torschützen, aber kein Stürmer, der da wirklich heraussticht. Bosuschkow und Sick führen da mit 5 Toren, sind immer beide im Mittelfeld.
Ja, also was da Albers anbelangt, da rätseln wir ja selber. Ich meine, letztes Jahr hat er uns alleine vom Nichtabstieg bewahrt mit seinen Toren und hat nur er die Tore geschossen. Dieses Jahr fehlt uns da vorne eben der Knipser. Albers bindet natürlich immer 2, 3 Leute, weil die natürlich wissen, dass er gefährlich ist. Das macht die Räume fürs Mittelfeld und für die Weitschüsse wahrscheinlich auf. Aber dass wir so viel über die langen Bälle probieren, liegt vermutlich daran, dass es am Anfang der Saison ganz gut geklappt hat und eben unser Leihspieler Otto, David Otto, eben vorne drin das fantastisch gemacht hat mit hohe Bälle annehmen, abtropfen lassen, und dann kommt von hinten Singh, Bukalfa oder Beste, Bezuschkow. Das hat super geklappt, und dann gegen Heidenheim hat er sich halt eine völlig unnötige Rote abgeholt. Dann hat er erstmal 3 Spieltage, glaube ich, gefehlt. Und dann hat er sich auch nicht mehr mit diesen gleichen Leistungen wie davor ins Team gespielt, und wir haben halt wahrscheinlich dann trotzdem nicht unsere Spielweise großartig angepasst, sondern versuchen halt jetzt die langen Bälle auf Albers zu bringen. Und Albers ist jetzt nicht der, den ich die beste Passstärke unterstellen möchte. Der macht die Dinger da vorne zwar fest, aber dann sind sie halt fest, und kriegt den Pass dann nicht an Mann. Also das stimmt schon. Und ja, und leider sind wir im Mittelfeld oft technisch zu schwach, um das über Doppelpässe zu richten.
Okay. Das ist halt so ein bisschen auffällig gewesen. Weil es, was er eben noch erwähnte, dass ihr sehr, sehr physisch spielt. Das meintest du ja auch schon so, dass wenn ihr nicht bei 100% gebt und wenn ihr nicht alle topfit seid, dann wird das auch nichts mit euch. Man hat es ja eben auch schon diesen Punkt von der mangelnden Fitness ein bisschen angesprochen. Aber er sagte aber auch, was auffällig ist, dass ihr nicht hoch, wie fast alle in der Liga, sehr, sehr hochpressen, aber sehr konzentriert presst und danach immer relativ schnell umschaltet. Wer sticht denn da deiner Meinung nach heraus?
Das ist echt eine schwierige Frage. Kollektiv pressen wir eigentlich immer. So die richtigen, also die richtige Zweikampfmaschine ist dann eher Gimba, würde ich sagen. Also der gibt dann schon oft den Takt im Mittelfeld an. Überpaced manchmal, holt sich dann manchmal auch viel zu früh die gelbe Karte, was natürlich dann auch ein taktischer Nachteil ist. Aber ich würde schon sagen, dass Gimba beim Pressen den Takt angibt. Bukalfa hat sich jetzt ziemlich gut gemacht, finde ich, als hängende Spitze. Der war ja früher auch eher im Mittelfeld angesetzt, aber Ja, macht da auch das Vorpressing. Und du hast tatsächlich gesagt, ja, das fällt mir gerade auf, ja, weil wir haben das 1:1 kassiert, nachdem Schalke gewechselt hat. Und das ist genau, glaube ich, die Phase gewesen, wo jeder mal gedacht hat, boah, jetzt kann ich mal 20 Sekunden durchatmen. Und dann hat die Spannung gefehlt. Und das sind so Kleinigkeiten, damit kann man uns, glaube ich, echt aus dem Konzept bringen. Oder sowas wie mal ein Foul eben passiert im Mittelfeld, die halbe Mannschaft schläft kurz vor sich hin und dann kann man uns schnell überspielen, weil sie eben doch die Phasen auch mal brauchen zum Durchatmen. Und da hocke ich aber schon seit 3 oder 4 Jahren da. Und es fehlt dann nicht nur der Zweikämpfer im Mittelfeld, sondern auch mal ein Taktgeber, der weiß, wann kann ich denn mal das Tempo, wann muss ich das Tempo rausnehmen, wann braucht meine Mannschaft eine Pause, wann schieben wir den Ball nur hinten rum. Aber immer, wenn wir halt den Ball hinten rumspielen, wird es halt brutal gefährlich, weil spätestens nach dem 6. Querpass verspielt ihn irgendjemand und schickt ihn dann zum Gegner.
Okay. Deshalb vielleicht auch eher diese langen Bälle wieder, ne? Dass man, weil nicht weiß, welche Anspielstationen kommen, dann vielleicht doch eher dieser lange Ball, damit da weiß ich wenigstens, wo ich hin muss.
Ja, genau. Also, und wenn wir das Mittelfeld überbrücken, dann halt oft mit irgendwelchen Tempo-Gegenstößen eben über die Außen singen oder Faber, die halt dann einfach mal 40 Meter laufen und dann eine Flanke bringen und halt nicht über den Mittelfeld oder zentralen Spieler mal einen Doppelpass wagen, sondern eben eher mit dieser Kreisliga-Methode, wir laufen über die Außen.
Okay. Sag mal, ihr habt jetzt in der Winterpause Jan George nach Aue abgegeben, im Gegenzug irgendwie Niklas Schipnowski ausgeliehen. Sieht Mersat Selimbegovic jetzt keine Notwendigkeit in weiteren Transfer, um euch irgendwie noch ein bisschen, du sagtest ja, könnt nichts von der Bank bringen, was irgendwo Substanz hat, um das mal so auszudrücken, ja. Gibt es da nichts, was ihr noch tun wolltet?
Ich denke mal, als Trainer würde man immer dankend neue Spieler oder verbesserte Spieler annehmen. Aber das ist halt einfach nicht in unserem Transferbudget drin, denke ich. Wir haben ja jetzt dann auch Becker ausgeliehen. Ich denke, wir geben uns jetzt mit dem Nicht-Abstieg ein bisschen zufrieden und bereiten jetzt schon mal ein bisschen die nächste Saison vor, eben mit der Leihe von Becker in der Hoffnung, dass er jetzt doch mal Zweitliganiveau erreicht. Schipnowski schauen wir uns halt wahrscheinlich jetzt ein halbes Jahr an, ob der uns nächstes Jahr weiterbringt oder ob wir dann dafür einen neuen kaufen müssen. Wir werden halt einen riesen Umbruch haben nächstes
Ja,
Jahr.
da
Deswegen
wollte
wäre
ich gerade
schon,
dazu kommen.
genau, deswegen wäre es halt schon ziemlich geil, wie du schon sagst, jemanden im Winter zu holen, aber der Jan hat auch traditionell sehr, sehr schlechte Erfahrungen mit Wintertransfers. Da haben wir schon so viel Geld verbrannt und sind trotzdem abgestiegen. Ich denke, es ist einfach keine Notwendigkeit gesehen worden, um die Klasse zu halten, dass wir jetzt noch nachlegen. Und ich denke, die Geschäftsstelle hat wahrscheinlich intern jetzt schon ausgegeben, wir wollen einen einstelligen Tabellenplatz. Aber Roger Stills und Mersat werden jetzt nicht völlig eskalieren, wenn wir dann am Ende auf Platz 12 oder 13 landen.
Du hast es ja jetzt schon angebrochen, dieser Umbruch, ne? Ende der Saison. Prominenter, super prominenter Abgang. Erik Weckesser verlässt den Verein Richtung Nürnberg. Roger Stelzer hat das dann noch so, wie man das so in der Pressemitteilung irgendwo sagt, so wir waren immer im offenen Austausch, er möchte ein neues Kapitel aufschlagen. Wir sind sicher, dass Erik bis zum Ende der Saison alles für den SSV Jahren gibt. So ein bisschen ruhig alles wegmoderiert. Euer Trainer war da nicht ganz so. Er war nicht ganz so glücklich über die Entscheidung von eurem Spieler, glaube ich, oder?
Nee, man muss ja auch sagen, Mersat ist ja der absolut oberkrasse Arbeitertyp. Der schläft wahrscheinlich am Trainingsgelände und arbeitet 24/7. Und ich glaube, er sieht halt auch, dass Weckesser noch nicht die Entwicklung hat, dass er jetzt halt irgendwie bei einem besseren Verein Stammspieler werden wird. Und das macht ihm, glaube ich, auch so ein bisschen sauer, dass er jetzt nicht noch 1, 2 Jahre die Entwicklung bei uns mitgeht und dann halt einen entscheidenden großen Vertrag nimmt. Das Gleiche kann ich dann eben auch Bukalfa sagen, weil bei dem es ja auch so gut wie sicher ist, dass er weg ist. Aber sie sind zwar in unserem System ziemlich gut, finde ich, aber sie sind nicht gut genug, um jetzt halt den nächsten Sprung zu machen. Und das finde ich halt immer ärgerlich, dass die Spieler das selber nicht erkennen. Und dann hocken sie halt dann bei Nürnberg auf der Bank. Das ist ja dann auch keinem geholfen.
Also ja, bin ich deiner Meinung. Also Spieler, die noch nicht bereit sind für den nächsten Schritt, ich bezweifle, dass bei uns gibt es ja auch einen Spieler, der jetzt nach Hoffenheim wechseln wird. Finn Ole Becker, den ich gerne noch ein, zwei Jahre bei uns gesehen hätte. Matanovic hat halt das gemacht. Also der hat gesagt, er wechselt nach Frankfurt, bleibt aber noch zwei Jahre bei uns. Das hätte ich bei Finn Ole Becker auch gut gefunden, dass er sich da noch ein bisschen Zeit nimmt bei uns und dann erst wechselt und wir noch ein bisschen Geld verdienen können. Finde ich halt auch noch ganz gut. Naja, ist halt so. Aber zurück zum Umbruch bei euch. Euer Torhüter, Alexander Meyer, Elvedi, Besuschkow, Kevin Kunz, Christoph Moritz, Jan-Niklas Beste, Carlo Bukalfa hast du schon genannt, David Otto, Sapit Singh. Viel Arbeit.
Ja, das
ist echt hart.
Das ist die absolute Hölle. Eben so geil wie dieses Jahr mit fast keinem Umbruch war, so schlimm wird es nächstes Jahr wieder. Und da bin ich echt gespannt, was Roger Stilz da eben aus dem Hut zaubert. Es wird nicht einfach und es kann schon sein, dass wir nächstes Jahr dann eben ähnlich wie Kiel ins Struggling kommen und ich hoffe, dass wir dann wie Kiel uns da wieder rauskämpfen könnten. Mhm. Also nächste Saison machen wir schon auch wirklich große Sorgenfalten, auch wenn wir bis jetzt immer wieder eine Lösung gefunden haben, aber Christian Keller eben auch, ist ja auch gegangen, ja, also wir wissen alle nicht, ob Roger Stilz das im Kreuz hat und ich meine, das ist dann auch sein erstes Mal, dass er einen Zweitligaverein in den Umbruch führen muss. Das kann ja auch sein, dass der auch erstmal ein, zwei Jahre braucht, um in dieser Liga anzukommen. Und dann sind wir aber abgestiegen. Dann hilft uns halt auch nichts. Ich meine, Christian Keller hat ja ähnlich gestartet. Der hat uns als sicherer Drittligist übernommen und dann erstmal die Regionalliga geführt, bis wir in der zweiten Liga gelandet sind. Also, wir sind da schon ein bisschen traumatisiert.
Ja, also Stilz hat ja eine Vergangenheit bei uns als Leiter vom Nachwuchsleitungszentrum und wir waren ja schon relativ traurig, als er uns verließ. Der ist ja schon ein großer Sympathiefaktor gewesen und auch ein sehr, sehr guter Leiter, so wie ich das hörte. Wie bist du denn bisher mit ihm zufrieden? Also er ist ja jetzt erst seit 1. Dezember da, aber die Fußstapfen von Christian Keller, den du gerade eben erwähnt hast, sind ja schon riesig bei ihm. Ne? Also was zeichnet ihn aus in seiner Arbeit bisher?
Ja, man hat jetzt noch nicht so viel von ihm mitbekommen, aber zumindest hat er ja offensichtlich ganz gut gearbeitet, indem er Becker zur Leihe rausgebracht hat, Jan Schorch verkauft hat und eben Schipnowski geholt hat. Also das ist schon mal nicht so wenig Arbeit für die ersten Anfangswochen. Er kommt sehr sympathisch rüber in den Interviews, er ist sehr engagiert auf der Bank, ist für uns auch was Ungewöhnliches, weil Christian Keller war dann eher oben im VIP-Bereich und hat sich ja auch ein bisschen um die Sponsoren gekümmert, Roger Stilz eben nicht, weil er jetzt der einzige für die sportliche Leitung zuständig ist und wir jetzt eben auch noch einen Geschäftsführer für die operativen Aufgaben haben. Christian Keller war ja beides, da musste man sich natürlich auch ein bisschen um die Sponsoren kümmern als sportlicher Leiter alleine. Ja, ich finde schon, dass er ganz zu uns reinpasst. Er ist ein intelligenter Typ, man muss ja schon sagen, unsere Geschäftsstelle ist jetzt schon sehr akademisch geprägt. Da passt er als, ich weiß auch nicht, ein bisschen totstudiert ist er auch.
Germanist
und ja, genau. Und ich glaube, er hat auch noch einen zweiten Studiengang gemacht oder sowas. Also vom intellektuellen Niveau passt er auf jeden Fall sehr gut in unsere Geschäftsstelle und es wird sich zeigen, ich weiß es nicht, ob er jetzt der krasse Arbeitertyp ist. Wenn man so für ein bisschen, keine Ahnung, mehr geisteswissenschaftlich angesiedelt ist, dann denkt man ja lieber nach, als dass man arbeitet. Ich kenne es bei mir auch ein bisschen, obwohl ich Informatiker bin, aber ich bin trotzdem auch geisteswissenschaftlich interessiert. Weil Christian Keller war halt schon so, dass der kein Privatleben hatte jetzt die letzten, wie lange ist er da, 9 Jahre. Da war um 4 Uhr in der Früh immer noch Licht gefühlt im Büro gebrannt. Aber er musste sich natürlich auch um zwei Bereiche kümmern. Aber ich hoffe, dass Roger Stilz trotzdem auch wirklich viel in diesen Jahren investiert. Ob es Früchte trägt, wird man, glaube ich, jetzt dann erst nächstes Jahr sehen. Weil da wird er halt jetzt einfach Arbeit haben wie die Hölle.
Das glaube ich auch. So, jetzt haben wir schon den ganzen Bogen bis zum Ende der Saison gespannt. Dann lass uns doch mal bitte mit zum Spieltag kommen. Ihr habt ja, Bayern hat ja auch Zuschauer erlaubt. Wie viele Zuschauer sind denn jetzt bei euch? 50%, ist das die 50%-Regel, die ihr machen dürft? Oder wie viele Zuschauer sind bei euch erlaubt?
Ja, also heute beziehungsweise gestern hat King Söder ja nochmal bekannt gegeben, dass wir jetzt halt doch 50% machen und es ist sofort eingetreten. Deswegen verkaufen wir jetzt halt nochmal panisch den Restkontingent. Das heißt, 7.605 Zuschauer sind zugelassen. Vorher hat man halt so einen Riesenstress mit Vorverkaufsphasen und alles gemacht und jetzt müssen wir wahrscheinlich froh sein, wenn diese 7.605 Zuschauer dann auch im Stadion sind. Das Regensburger Publikum mag Spontanität nicht so sehr. Ich bin jetzt auch gerade dabei, Kumpels zu mobilisieren, dass wir noch ins Stadion gehen, weil ich diesmal nicht kommentiere. Ja, also gut, dass es so ist, aber man hätte es ja vielleicht auch ein bisschen früher ankündigen können. Aber so wie bei Schalke war es dann eben auch. Bei Schalke, die haben uns dann irgendwie einen Tag vor Anstoß noch gesagt, oh, jetzt habt ihr doch ein Auswärtskontingent. Da haben es tatsächlich ein paar runtergeschafft, aber ich finde das halt dann schon schwierig.
Ja, ich weiß, dass bei uns ist jetzt, wir hatten, glaube ich, es waren, glaube ich, vorher 178 Karten im Kontingent gewesen und sind jetzt irgendwas mit 390. Die restlichen Karten sind aber nur über euren Fanshop buchbar, weil das irgendwie nur das, keine Ahnung, das ging wohl nicht mehr, dass man das
Ja,
über unsere Wege.
aber es gibt wohl noch eine Tageskarten für euch. Achso, da steht Tageskarten, ja nur ausschließlich im Online-Festshop. Scheiße, jetzt habe ich Tageskarten und Tageskasse verwechselt.
Ja, genau.
Sorry.
Also es ist ausschließlich über im Online bei euch beziehbar. Also, falls ihr noch in das Stadion möchtet, liebe St. Paulianer und St. Paulianerinnen, bitte geht hin. Aber nur, ne, getestet. Denkt dran an die anderen. Bitte kein Risiko eingehen. So, lass uns mal kurz drüber sprechen. Verletztenliste. Bei uns werden und gesperrte Spieler. Bei uns werden Stand heute Mittwochabend wohl Sebastian Olsson ausfallen, der heute auch nicht im Training war, so wie mir das Tim mitgeteilt hat, der heute sich den Trainingskibitz gegeben hat. Des Weiteren fallen die Langzeitverletzten Christopher Avevor und Wyckoff aus. Kofi Giré, der mit einer Verletzung vom Afrika-Cup wiedergekommen ist, und Aufes Aremo sind wir nicht zu 100% mit, haben aber genauso wie Christopher Buchmann nach überstandener Corona-Infektion heute am Mannschaftstraining teilgenommen. Ob die drei am Samstag eine Option sind, keine Ahnung, müssen wir sehen. Habt ihr Kurz- oder Langzeitverletzte zu beklagen? Irgendwelche gesperrten Spieler für Samstag?
Oh Mann, da triffst du mich jetzt echt schlecht. Ich überlege schon die ganze Zeit. Auf jeden Fall wird Schwarz wegen Trainingsrückstand wahrscheinlich nicht dabei sein. Ansonsten sieht es dann jetzt sogar diesmal ganz gut aus. Also vielleicht können wir auch mal 70 Minuten mithalten. Singh ist dabei eben. Kennedy kommt wieder zurück. Salah kommt gesperrt zurück. Ich glaube, sonst fehlt kein, sonst gelb gesperrt ist keiner. Also wenn jetzt nicht die Auswechselbank so viel Formschwächen hätte, hätte ich jetzt schon voll Bock auf euch. Aber alles, was auf der Bank hockt, war am Anfang der Saison gut, aber zurzeit halt irgendwie Sand im Getriebe, warum auch immer.
Okay. Wie glaubst du, wird eure erste Elf aussehen? Meier im Tor sicherlich, ne?
Ja, also eigentlich wahrscheinlich wie gegen Schalke, bloß dass Salah für Faber reinkommt. Ich schaue gerade hier. Ja.
Also ihr seid ja mit dem 4-2-3-1 angetreten, Gimmer und Bezuschkow auf R6, ne? Sick links über die linke Seite, glaube ich, dann, ne?
Ja, die wechseln immer Singen und Weggesser, je nachdem, wie sie wollen.
Genau, Albers vorne drin, kann ich mir vorstellen.
Ja. Ja, und jetzt ist halt dann die Frage, Bukayfa hat sich halt so ein bisschen bewährt hinter Albers, aber eigentlich sollte da Otto spielen. Also wenn Otto fit ist, ist er vielleicht sogar noch besser als Bukayfa, aber eben seit dem Heidenheim-Spiel hat sich halt Otto so ein bisschen dann ausrotiert durch die rote Karte und durch dann nicht mehr ganz so gute Leistungen.
Okay. In der Abwehr ist bei euch also Guevara, Elvedi, Breitkreuz und dann hast du ja schon gesagt, ne, Faber weißt du, ist nicht sicher, ob er spielt.
Bin ich mir ziemlich sicher, dass das Salah wieder zurückkommt.
Okay. Ihr spielt meistens im 4-2-3-1, ne? So wird es mir
Eigentlich immer,
angezeigt.
ja.
Ja. Okay. Tim sagte, das wichtigste Element im Spiel von euch ist so die Doppelsechs mit Bezuschkov und Gimba. Was macht die beiden so stark?
Ja, dass Gimba halt brutal zweikampfmentalitätsstark ist und Bezuschkov hat halt ein feines Füßchen und das ergänzt sich halt dann immer ganz geil, wenn du einen Techniker und einen Brecher hast. Damit sind ja schon einige Weltmeister geworden. Und ja, und die verstehen sich halt ganz gut. Und das ist halt, ja, das Erfolgskonzept da hinten, also im Mittelfeld mehr. Brauche ich aber nichts zu sagen dazu.
Okay. Ihr habt in eurem Podcast im letzten drüber gesprochen, dass ihr so immer in der ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit noch nicht ganz auf dem Platz seid.
Ja,
Dass
das.
ihr so Anfangsschwierigkeiten habt. Kriegst du jetzt ein bisschen Angst, wenn ich dir sage, dass wir in den ersten 15 Minuten die beste Mannschaft in der zweiten Liga sind?
In die ersten 15 oder die ersten 15 Minuten nach der Halbzeit?
Sowohl erste Halbzeit, erste Halbzeit als auch zweite Halbzeit sind wir unheimlich stark, kommen wir immer mit Feuer raus, geben wir Vollgas. Bei uns lässt es dann hinten rum nach.
Habe schon ein bisschen Sorge, aber in den ersten 15 Minuten nicht, weil da sind wir die beste Mannschaft defensiv. Da haben wir, glaube ich, bloß ein Tor kassiert bisher in der ganzen Saison. Da sind wir immer noch fit. Ich verstehe es auch nicht, weil oft ist es so, dass wir halt wirklich mit Feuer in die Halbzeitpause gehen, weil wir davor noch eine krasse Chance hatten oder nochmal aufgedreht haben und dann kommen wir wie die größten Schlafmützen aus der Halbzeit raus. Keine Ahnung warum. Gegen Schalke haben wir es jetzt mal ein bisschen geschafft. Da haben wir, glaube ich, die ersten 15 Minuten überlebt, um dann danach das 1-1 zu kassieren. Also Sorge macht mir das alles schon, aber ich weiß nicht, ob wir es abstellen können noch in dieser Saison, weil ich meine, wir haben es heute geschaut, wenn wir die erste Halbzeit quasi nehmen, die Tabelle der ersten Halbzeit, da wären wir auf Platz 1. Das sagt, glaube ich, schon echt viel.
Ja, das stimmt. Ich glaube, wir sind immer in der ersten Viertelstunde sind wir einfach eine Bombe. So, beide. Wir jetzt auch gegen Dortmund, gegen Paderborn waren die erste Viertelstunde immer stark und dann, ja, weiß ich auch nicht. Tim hat sich da mal ein bisschen näher mit befasst, warum das so sein könnte. Den Artikel verlinke ich euch natürlich auch noch im Blog und in den Shownotes. Was mir noch aufgefallen ist, oder wofür ich noch mit dir, worüber ich noch mit dir sprechen möchte. Wie sieht denn euer Matchplan bei Heimspielen aus? Wartet ihr ab? Wollt ihr Ballbesitz? Oder lasst ihr den Gegner kommen, wenn der Gegner spielstark ist?
Wir spielen, glaube ich, auswärts und daheim ähnlich. Wir gehen früh drauf und versuchen so durch Ballverluste an den Ball zu kommen und dann schnell ins Rückschaltspiel zu kommen. Also wir sind eigentlich eine Auswärtsmannschaft daheim.
Okay, das ist auch schön. Wir sind eine Auswärtsmannschaft daheim, das ist auch sehr schön. Sehr schöne Formulierung. So, ich lasse dich natürlich nicht gehen. Wir haben jetzt, glaube ich, alle Themen so abgearbeitet, die ich mir vorgenommen habe. Ich lasse dich jetzt aber nicht gehen, bevor du mir deinen Tipp für Samstag genannt hast, Robert.
Ja, ich halte ja echt viel auf euch. Ich glaube auch, dass ihr aufsteigt. Ich hoffe es auch mittlerweile, weil ich habe schon so oft in unterschiedlichen Podcast-Formaten euch als Aufsteiger getippt. Denn ich möchte natürlich richtig liegen. Ich würde mir ein Unentschieden wünschen. Ich glaube aber, wir verlieren 3-1 gegen euch.
Dass ich, also diese Tordifferenz sehen wir gleich. Sehen wir gleich. Ich tippe auf ein 2-0 für uns, denn ihr seid der einzige Gegner, gegen den wir zu 0 gespielt haben. Ja.
Ja, das ist natürlich ein Indiz, ja. Aber ich meine, dafür, dass ihr letztes Jahr quasi dann sang- und klanglos 3-0 gegen uns verloren habt, während es für uns noch um den Nichtabstieg ging, kann ich es, glaube ich, dann auch verschmerzen. Außerdem steigen dann dieses Jahr doch noch unglücklich ab, dann nicht.
Ach, das wird schon nicht passieren. Daher würde ich erstmal sagen, Entschuldigung, Ach, mein Hals. Ich tippe auf ein 2-0 für uns. Du auf ein 3-1 für uns, was ich auch sehr schön finde, auch wenn du dein Herz ein Unentschieden wünschst. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das nette Gespräch, Robert, und die Zeit, die du dir genommen hast. Und wir hören uns dann nach dem Spiel, würde ich sagen.
Jo, danke fürs
So.
Zuhören.
Liebe Hörerinnen, viel Spaß am Samstag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Wenn ihr ins Stadion geht, bitte testet euch vorher, bringt die anderen nicht in Gefahr. Ansonsten bitte bleibt alle gesund und denkt dran, immer schön. Haha. Tschüss.